Ich habe heute eine Predigt vorbereitet mit dem Thema, wie entdecke ich meine Bestimmung. Ich bin noch irgendwie in diesen Evangelisations-Vibes vom Sonntag. War ich sehr dankbar für den letzten Sonntag, besonders für die Organisatoren, ganz besonders Andreas. Viele Sachen sind echt super gelaufen, habe auch viele neue Menschen gesehen, die sich Prospekte und Bibel und Neue Testamente geholt haben. Jetzt sind wir halt gespannt, was der Herr bewirken wird. Ne? Also man gleicht einem die Evangelisten oder die das Wort verteilen, gleichen einem Seemann, der streut der Samen, aber wie es dann wächst, das ist nicht mehr in unserer Hand. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, dass sehr viele von euch haben sich ganz sehr zu Herzen genommen, wirklich gute Gastgeber zu sein. Das hat Andreas schon Wochen im Voraus gesagt. Es geht nicht um uns. Wir wollen wirklich den Leuten in der Stadt dienen und sie einfach auffangen und helfen mit ihren Fragen und Nöten oder für sie sogar zu beten. Und da konnte ich wirklich diese Entwicklung sehen, wo unsere Brüder und Geschwister gezielt auf Leute zugegangen sind. Und das fand ich sehr, sehr ermutigend. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben noch einiges zu verbessern, aber wir machen, was wir können. Und Also ich vermute auch, dass manchen von uns haben sich auch gefragt, ja okay, welche ist meine Bestimmung, welche ist meine Berufung, bin ich dazu berufen, Leute zu evangelisieren, bin ich eher berufen, irgendwas anderes zu machen. Und glaube ich, dass es heute wirklich ein passendes Thema dazu ist. Vielleicht habt ihr euch Gedanken gemacht über Berufung, Bestimmung. Da habe ich so ein bisschen gekämpft, soll ich Berufung nennen oder Bestimmung? Ich bin ja nicht gebürtiger Deutscher. Und für mich, Bestimmung klingt so ein bisschen, als man macht die Berufung zum Leben, dass wirklich mein Leben dran hängt, das zu tun, wofür ich gemacht worden bin. Da habe ich auch so diese Biene Meier da rausgesucht. Ne? Also die Biene holt das Nektar aus der Blüten, die Blüte freut sich, natürlich, die wird auch Früchte tragen, der Imker freut sich, also irgendwie die Biene ist an dem richtigen Ort. Im Gegensatz zu dieser Schnecke, die ist nicht am richtigen Ort. Vielleicht macht sie sich so Hoffnung, dass endlich, ich mache mich fest an eine Autofelge, da werde ich endlich mal schneller, aber das wird nicht lange dauern. Also die Schnecke ist wirklich nicht am richtigen Ort. Also bei maximal 20, 30 km/h, dann ist sie weg. Ne? Also die, definitiv. Dafür die Biene, die lebt ihre Bestimmung, die holt Nektar und Pollen aus den Blüten. Und alle sind glücklich, die Biene ist glücklich, der Imker ist glücklich. So eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal oder fragt sich immer noch, was ist meine Bestimmung? Und generell gesagt, es gibt eine allgemeine Bestimmung, und zwar der Augustinus von Hippo, das ist mein Lieblingszitat, kann ich rund um die Uhr zitieren. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Augustinus von Hippo. Hippo ist, gehört heute zu Algerien. Und das war ein Theologe aus dem 4. Jahrhundert. Manche nennen ihn auch als Kirchenvater und so weiter und so fort. Und es war auf jeden Fall ein großer Bibellehrer. Ich habe das Bild so inspirierend gefunden, weil man sieht da oben dieses Licht Veritas, auf Latein heißt Wahrheit, und die kommt über die heiligen Schriften, sie erleuchten seinen Kopf und stecken sein Herz in Brand. Also so ein geniales Bild, da kann ich auch stundenlang anschauen. Die Wahrheit Gottes erleuchtet dein Verstand und steckt dein Herz in Brand. So muss es sein. Und unsere Bestimmung, für Gott, von Gott und für Gott gemacht zu sein und zu ihm zu finden, das ist, sagen wir mal so, die generelle, allgemeine Bestimmung. Und in Kolosser 1,16 steht, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also durch unseren Herrn Jesus Christus, das Wort Gottes, Gott sprach und die Welt ist entstanden und durch ihn sind wir auch gemacht worden. Alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Wir sind von Gott und für Gott gemacht. Also das ist auf jeden Fall unsere Bestimmung. Wir können unsere wahre Bestimmung ohne Gott nicht entdecken. Wir können so Surrogate, Ersatzbestimmungen suchen. Wir können in dieser Welt nach Lust, Hedonismus, was auch immer, Aufgaben, keine Ahnung, suchen. Aber ohne Gott können wir unsere wahre Bestimmung nicht entdecken. Ich finde Entdecken auch ein bisschen besser, weil, ich sage es euch später warum. Nachdem wir zu Gott gefunden haben, mal angenommen, jemand bekehrt sich, er nimmt Jesu Opfer an, wird zu einem Kind Gottes, wird erneuert, wird zum Kind Gottes gemacht, wollen wir eine persönliche oder spezifische Bestimmung entdecken. Und ich habe mich auch gefragt, und ich habe auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Ich bin jetzt so an eine Kreuzung, es gibt viele Möglichkeiten, ich kenne meine Berufung, meine Bestimmung, ich will es von Gott wissen, ich will es von Gott wissen. Er muss mir jetzt sagen, wie ich mich entscheiden soll. Und ich hab mir Gedanken gemacht, okay, was, wenn Gott möchte, dass du diese Bestimmung entdeckst, dass er dir sie nicht im Voraus sagt. Und ich habe so ein paar Leute angeschaut, die gewusst haben, Gott hat denen im Voraus gesagt, was er mit ihnen vorhat. Zum Beispiel Sarah und Abraham, ja, die Väter von dem Volk Israel sozusagen, ne? Gott spricht Sarah an und Abraham und sagt, Sarah, nächstes Jahr wirst du schwanger, du wirst einen Sohn haben. Und sie sagt, nein, sie lacht erst einmal und sagt, sowas kann nicht sein, ich bin viel zu alt. Sie war schon echt über 90 oder um die 90, das gibt's nicht. Gott hat ihr im Voraus gesagt, doch, das wird geschehen. Abraham und Sarah, die glauben es trotzdem irgendwie nicht. Und dann Sarah sagt, ich habe eine gute Idee. Du könntest doch mit unserer Dienerin Hagar schlafen. Vielleicht können wir Gott helfen, dass er sein Versprechen hält. Ne? Voll daneben. Also das war zu Deutsch gesagt ein Quatsch, was die angestellt haben. Und ich denke, in diesem Fall, Wissen war gut, aber sie haben es falsch genützt. Deswegen denke ich auch manchmal, wenn ich über meine Bestimmung denke, muss ich es jetzt sofort wissen oder ich darf es mit Gott entdecken. Josef, ein anderes Beispiel, er kriegt diese tollen Visionen. Ne? Seine ganzen Brüder, die neigen sich vor ihm und er wird ein erhabener Führer und Gott hat mit ihm vor eigentlich Ägyptens, Israel, also seine ganze Familie und die ganzen Nationen um Ägypten herum zu retten. Ne? Josef weiß es, er weiß und spricht seine Brüder an, hey, ich habe so von Gott gehabt, ihr werdet euch alle von mir verneigen. So. Und was machen seine Brüder? Sagen, ich gebe dir verneigen. Ja? Und sie haben ihn, ursprünglich wollten sie ihn töten, der ist knapp davor gekommen, weil ein älterer Bruder vernünftig war, er wurde schließlich verkauft. Also Josef weiß es, er sagt es den anderen, aber dieses Wissen, naja, hat ihm ganz viele Schwierigkeiten gebracht. Ne? Dann denke ich, okay, bei Josef könnte auch so sein, dass Gott ihn eine Weile versteckt hat und bearbeitet hat, dass er wirklich seine Bestimmung und seine Berufung ausüben kann. Also durch harte Schulen, manchmal landet er im Gefängnis, der muss eine lüsternische Frau entfliehen und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Mose, er erfährt auch Gottes Plan. Er soll Israel aus dem Ägypten herausführen, aus der Sklaverei. Und er, sobald Gott ihm das bekannt macht, sagt, das kann ich nicht, ich bin kein guter Redner, bin 40 Jahre hier mit der Schafe in der Wüste, ich habe Reden und Leitungsfähigkeiten verlernt, also ich bin nicht der richtige Mann. Ja. Dann Jeremia erfährt von Gott, ich habe dich erwählt, ein Prophet zu sein. Jeremia sagt, nee, ich bin zu jung. Dann Jona erfährt von Gott, du sollst nach Ninive gehen, du sollst, das ist deine Bestimmung, das musst du tun. Sprich die Ninivener an, damit sie umkehren, sonst werden sie vernichtet. Was er sagt, ich mag die Ninivener nicht, die haben unserem Volk viel Böses getan, ich mag sie nicht, ich gehe nicht hin. Und Jesu Jüngern verbringen so viel Zeit mit Jesus, Jesus sagt, ich muss ans Kreuz gehen, es ist gut für euch, ich muss ja schließlich die Sünde, für die Sünde sühnen, ich will euch frei aus der Macht der Sünde kaufen. Und der Erste, der was dagegen hat, ist Petrus, bloß nicht. Ne? Und manchmal habe ich gemerkt, wenn Gott Sachen uns verrät, wo wir nicht wirklich dafür vorbereitet sind, erstmal sagen wir nein. Und ich kenne wirklich viele Gottesmänner und Frauen, die ein Wort von Gott bekommen haben, du wirst das und das tun, und das Erste, was sie sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Hätte mir Gott verraten, vor 20 Jahren oder so, wie manches in meinem Leben verlaufen wird oder was ich alles durchmachen muss, ich hätte auf jeden Fall Nein gesagt. Und dann denke ich manchmal, Gott lässt uns manchmal im Voraus Bescheid wissen über unsere Bestimmung, aber viel öfters aber nimmt er uns, da habe ich einen Fehler gemacht, uns auf eine Entdeckungstour, wo er uns zeigt, welche Bestimmung wir haben. Und manchmal nimmt er uns Schritt für Schritt an der Hand und sagt, hey, guck mal, das ist die Richtung und wie siehst du die Sache und so. Er hat schon was vor, der Papa, mit dir. Ne? Und ich erinnere mich, wo unsere Kinder klein waren, wir haben viel über Erwachsensein geredet und über bestimmte Berufe. Und habe ich gesagt, ja, und das kannst du machen und dann wirst du und dann machst du. Und die haben, ich erinnere mich, ein gewisses Kind von uns hat gesagt, ich will nicht erwachsen werden. Der war total überfordert. Das konnte er sich nicht vorstellen, dass man, keine Ahnung, im Erwachsenenalter manche Sache stemmt oder viel Verantwortung übernehmen kann. Und er hat gesagt, ich will nicht erwachsen werden. Ne? Und manchmal im Glaubensleben habe ich auch manchmal den Eindruck, wenn Gott mir ganz genau zeigt, da sage ich, oh, ich will nicht erwachsen werden. Umso mehr ich weiß, desto mehr bin ich verpflichtet und so. Und wir stellen uns so Sachen viel schwieriger vor, als sie eigentlich sind. Und eigentlich, Gott nimmt uns an der Hand und der macht uns Schritt für Schritt mit unserem Tempo manchmal und macht zu der Person, die diese Bestimmung erfüllen kann. Und jetzt zu unserem Vorbild, unserem Herrn Jesus Christus, wenn wir uns fragen, okay, was ist meine Bestimmung? Fand ich sehr schön, dass Anna auch dieser Bibelvers heute zitiert hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Also da steht Lukas 4, 18, weil der Herr Jesus aus dem Jesaja 61 zitiert, der nimmt die Rolle des Propheten Jesaja und zitiert, und er sagt auch, das hier das erfüllt sich heute vor eure Augen. Und das hat sich hat Lukas für sehr wichtig empfunden, in seinem Evangelium zu schreiben. Und dann sehen und zur Kenntnis nehmen, was Jesus für eine Mission in dieser Welt hatte und was er alles, was seine Mission war, habe ich den folgenden Zitat aus Johannes 14,12 dazu getan. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Also das oben genannte, das ist für dich und für mich. Und größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Also ich habe auch gedacht, okay, was gibt es größer als über Wasser zu laufen, als Toten aufzuerwecken und so weiter. Eigentlich in der Hinsicht, also was in Spektakularität, sage ich mal so, können wir den Herrn Jesus nicht übertreffen, aber er fügt hinzu, weil ich zu meinem Vater gehe. Also der Herr Jesus, sagen wir, ich bin hier, ich habe mein Werk angefangen, 3 Jahre, 3,5 Jahre, aber nachdem ich zum Vater gehe, ihr habt hier als meinen Jüngern vielleicht ein Leben lang Zeit, in einem größeren Umfang die Dinge zu tun, die ich getan habe. Also wir haben ein Leben lang Zeit, das zu tun, was Jesus getan hat. Also was ich damit sagen will, du bist auf jeden Fall dabei. Als Christ, als Kind Gottes bist du auf jeden Fall, das bestätigt unser Herr Jesus. Ihr werdet in größeren Umfang die Werke tun, die ich tue. Und der erste Schritt, um unsere Berufung oder Bestimmung zu entdecken, ist zu schauen, was der Herr Jesus gemacht hat. Was hat er gemacht? Wenn du nicht weißt, was du zu tun hast im Gottesreich oder in der Gemeinde, dann schaust du, was er gemacht hat. Verkündige die frohe Botschaft. Heile. Du kannst ein gutes Wort sagen, du kannst ein Herzen oder eine Seele heilen. Du kannst zerbrochenen Herzens heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden, Leute, die gebunden sind an Sünde und Fluch. Du kannst die mit der Hilfe des Heiligen Geistes kannst sie befreien und sie in Freiheit zu führen. Manchen, die Augen gebunden sind und die können diese Wahrheit nicht sehen, so wie der Augustinus. Ja, da war diese Veritas, die Wahrheit hat gestrahlt über seinem Kopf, der hat es verstanden. Du kannst auch Leuten dieser Wahrheit des Evangeliums klar machen und somit die Augen aufzutun. So wie sehnsüchtig wir auch erwarten, dass die Juden endlich mal Jesaja 53 Kapitel endlich mal lesen und verstehen. Wir warten sehnsüchtig. Vielleicht ist die Kirche oder die Christen oder die messianische Christen auch dazu berufen oder bestimmt, den Juden auch die Augen in dieser Hinsicht zu öffnen. Und und das angenehme Ja des Herrn, das ist damit gemeint, dass die Schulden erlassen werden. Also einem sündigen Menschen, der mit seinen Züchte und Problemen kämpft, zu sagen, es gibt eine Amnestie von Gott für dich und ich kann dir den Weg zeigen. Das geht durch das Kreuz, durch das, was Jesus für dich gemacht hat. Das ist genial. Also wenn man nicht weiß, was man zu tun hat oder wo die Bestimmung ist, da kann man da suchen, bei Jesus. Also das wäre schon mal der erste Schritt auf unseren absolutes Vorbild, Jesus zu schauen. In Römer 12,1-2 schreibt Paulus Folgendes. Ich habe die Hoffnung für alle genommen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Ihr könnt es unterscheiden. Und ich habe auch gedacht, okay, dass Stehlen verboten ist und dass es nicht zu Gottes Wille gehört, das ist klar. Also ich glaube, da wird nicht über das Moralgesetz Gottes diskutiert. Was ist der Wille Gottes? Über Moralgesetz und das, was er für falsch deklariert hat und was er für gut deklariert hat, da brauchen wir nicht unterscheiden, weil es schon feststeht. Sondern es geht wirklich um Gottes Wille persönlich für dich. Spezifische Gottes Wille. Genau. Und nachdem wir auf unseren Jesus, Herrn Jesus geschaut haben als das beste Vorbild, um abzuschauen, was war seine Bestimmung und wo ist meine Bestimmung, kann auch was Ähnliches sein, was er gemacht hat. Da sollen wir weiter gucken, dass wir als Zweites uns hingeben. Also wenn wir wirklich, wirklich unterscheiden wollen oder unsere Bestimmung herausfinden, da sollen wir uns erstmal als ein lebendiges Opfer hingeben. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, wenn ich mich hingegeben habe. Das wäre der erste Schritt. Dann die Maßstäbe dieser Welt ablehnen. Und dann lasst Gott euer Denken verändern, neu ausrichten. Ich lasse Gott mein Denken verändern und alle diese drei Dinge zusammen, dann kann ich beurteilen, was Gottes Wille ist. Da kann ich unterscheiden, was Gottes Wille ist für mein Leben. Wirklich, ich treffe immer wieder die gleiche Frage. Ich will wissen, Gottes Wille, und zwar sofort. Was will er von meinem Leben? Ich bin ja dafür, okay, wenn Gott dir nichts verraten hat, dann musst du vielleicht Gottes Wille entdecken. Und dann denke ich einen Schritt weiter, ganz besonders an diesen Bibelvers und denk, okay, was, wenn du deine Bestimmung nicht erfährst, weil du dich hingegeben hast, aber nicht ganz. Wenn du nur teilweise dein Herz gegeben hast. Okay? Dann, wenn ich sage, ja, okay, Jesus, ja, ich gehöre dir, aber ich habe so ein paar Sachen, die gehören mir. Und mein Wille und Vorstellungen sind mir sehr wichtig. Also nur teilweise Gott hingegeben. Normalerweise, wenn man früher Opfer gebracht hat, also Paulus benutzt dieses Bild, ein Opfer zu bringen vor Gott. Das Tier hat ja gemerkt, dass da auf dem Altar was Schlimmes passieren wird. Und manchmal musste man das Tier zusammenbinden und dann auf dem Altar als Opfer bringen. Paulus benutzt dieses Bild nicht umsonst. Die Juden hatten damals, okay, es kann sein, dass etwas in mir, der alte Mensch, nicht unbedingt will, dass ich wirklich vollkommen Gott gehöre. Und Paulus sagt, bring dich aber als Opfer, als ein lebendiges Opfer, du musst nicht wortwörtlich sterben, in einem gewissen Sinne schon, aber nicht wortwörtlich sterben, lebendiges Opfer auf dem Altar. Also manchmal, ich muss etwas in mir sagen, dem alten Tiberio, der seine Vorstellungen und seinen Willen hat, jetzt bist du still, jetzt musst du dich selbst verleugnen, wenn du Jesus nachfolgen wirst, jetzt der alte Mensch hat nichts mehr zu sagen. Also quasi Gott hingeben, voll und ganz hingeben, heißt es manchmal, etwas in uns binden, den alten Mensch sterben lassen. Wenn diese teilweise Hingabe stattfindet, dann warum will ich mich nicht hundertprozentig Gott hingeben? Weil ich etwas ein paar Pläne und ein paar Sachen haben in meinem Willen, die im Gegensatz zu Gottes Wille stehen. Und kann sein, dass Gott sagt, okay, hast dich nur teilweise hingegeben, gut. Und dann hat man so halbe Sache gemacht. Ich erinnere mich, Markus hat mal so ein Camp gehabt oder eine Predigt, keine halbe Sachen. Der hat sich die Hälfte vom Kopf rasiert, oder? Okay, ich habe es gut in Erinnerung. War zwar nicht dabei, aber ich habe von diesem historischen Moment gehört. Und der war wirklich so mit dem halben Kopf rasiert. Und also der war weder mit Glatze noch mit Haare. Also halbe Sachen. Ne? Und meistens so halbe Sachen, nur teilweise Gott hingeben. Ich habe meine Zweifel, dass es irgendwann mal dazu führt, dass du ganz genau, was Gott für dich bestimmt hat, erfährst oder dass du gar da drin lebst. Das ist so eine, nicht so tolle Sache. Also Herr Jesus wirft der Gemeinde in Laodicea vor, dass sie ja weder kalt noch warm noch heiß sind. Also irgendwie lauwarm, irgendwas dazwischen. Andere ganz mutige und direkte schwäbische Christen haben auch gesagt, halber Christ, der ganze mischt. Ja, also, gell? Also, ist nicht von mir. Also, genau, ist nicht von mir. Genau. Dann gibt es noch anhand von das, wie Paulus in Römer 12 beschreibt, ne? Also hingeben, dann Maßstäbe der Welt ablehnen und seinen Geist und Denken erneuern. Anhand von diesem Bibelvers, es kann sein, dass jemand wirklich sich völlig Gott hingibt. Der ist so begeistert, der ist so berührt vom Heiligen Geist, der empfängt Vergebung von Gott, der spürt das und der gibt sich vollkommen hin. Aber es kann sein, dass bei dieser Person die Maßstäbe der Welt noch gelten. Quasi, dass das im Denken sich noch nicht viel erneuert hat. Und es gelten noch diese Maßstäbe der Welt. Ruhm, Macht, der Stärkere hat immer Recht, Anerkennung, Reichtum oder am Vogue sein, immer modisch, immer mit der Welt und so. Und ich habe solche Leute gesehen, die sind wirklich voller Hingabe, die wollen so viel erreichen, aber diese Maßstäbe der Welt, die sind noch irgendwie da, ja, und die müssen langsam abgelegt werden. Und da finde ich auch so eine schwierige Situation, wenn jemand brennend für Jesus ist, aber der hat noch ein weltliches Denken, ja, und der kommt in Gottes Reich und dann gilt, ja, okay, Jesus, ich will dir dienen, ja, aber ich erwarte einen gewissen Ruhm zu haben, also so ganz umsonst nicht. Oder Jesus, ich verändere die Welt für dich, aber ich will Macht haben in Gottes Reich. Oder ja, wenn der zugrunde geht, ist halt so, ja, der Stärkere hat immer Recht. Oder okay, wenn ich dir, Jesus, diene oder in dieser Bestimmung lebe, kriege ich Anerkennung. Ich will ja Anerkennung, ich will ja doch nicht Jesus ganz umsonst dienen. Ne? Ich will anerkennen, dass das wirklich Senden mich feiert, dass ich vom Bürgermeister so ein Zertifikat kriege, ja, engagierteste Christ Sendens und so. Das, ey, hallo? Ja, ich brenne für Jesus, aber ich will ja was davon haben. Ja? Und was wenn genau das Gegenteil passiert? Einer, der für Jesus brennt, und die Maßstäbe der Welt nicht abgelegen hat, kann sein, dass er bitter enttäuscht ist, wenn er irgendwie statt Anerkennung sagt, ach, hör doch damit mit deiner irgendwie alten Stories und wer glaubt noch an Gott und ach, du laberst nur. Und statt Anerkennung kriegst du Ablehnung. Dann ein Christ, der die Maßstäbe der Welt noch geltend hat, der wird enttäuscht sein. Oder der lernt, dass es nicht die Hauptsache ist, aber auf eine sehr bittere Weise. Reichtum, ja. Ich hab live erlebt, wie, also ich hatte ein Ehepaar, das waren meine Freunde. Und die sind so durchdrängt worden von dieser Lehre, ja, wenn du gibst und so mehr du gibst finanziell, dann wirst du Reichtum und dann wirst du erleben und Herrlichkeit Gottes und es wird alles super laufen und wunderbar laufen und wirklich, umso mehr du gibst finanziell, desto mehr wirst du kriegen. Also eigentlich ein gutes Geschäft. Und die waren so, wirklich, die waren reines Herzens. Die haben das gemacht. Ich habe es gesehen. Und das ist nichts passiert. Eines Tages kommt diese eine Freundin von uns zu ihrem Mann nach Hause, nimmt die Bibel und schmeißt es im Müll. Das stimmt nicht, was da steht. Weil es heißt ja, wenn ich gebe, dann werde ich reich, dann alles gut, finanziell, picobello. Und der Mann, der sagt, na, das kann man nicht machen. So, der hat die Bibel wieder aus dem Müll genommen. Und dann konnte man mit der Zeit und wirklich in Zeit zeigen, Gott schenkt Regen und schönes Wetter über Bösen und über Guten. Gott lässt manchmal Schwierigkeiten und Nöte auch über Leute draußen, aber auch über seine Kinder. Manchmal sind wir einfach nicht verschont von Problemen, von Prüfungen. Jesus erzählt auch Parabel oder wie heißt das nochmal? Gleichnis von dem Haus, was auf dem Felsen gebaut ist. Und das heißt, es sind Stürme gekommen. Stürme und Regen sind gekommen. Also beide Häuser sind das Haus auf dem Sand gebaut und das Haus auf dem Felsen gebaut. Beide haben Regen und Sturm erlebt. Nur bei einem ist das Fundament nicht da gewesen und bei einem ist ein Fundament da. Der Fels ist Jesus. Also wer sein Haus auf dem Felsen baut, der bleibt auch sicher in sicheren Zeiten. Und das war so, mir hat es total geprägt, diese Erfahrung. Und leider, ich habe auch gewisserweise diese zwei Geschwister, die sind beide so um die 20 gewesen und ich habe sie beide ein bisschen auf dem Sterbebett begleitet, weil sie beide an Krebs gestorben ist. Kurze Zeit, eins nach dem anderen. Und dann stehst du da und da hast du dieses Dilemma und du sagst, ja, Reichtum, gib, habt ihr noch ein paar Cent auf dem Konto? Da gib doch mehr. Kannst du das den Leuten sagen? Und dann siehst du, dann weißt du, hey, es geht um den Zustand, ewige Zustand deiner Seele. Das ist die Hauptsache. Hast du Jesus? Hast du das ewige Leben? Hier kann ja das eine oder das andere passieren. Und hat mich total bewegt. Und deswegen, ich sage Reichtum, wunderschön. Also ich möchte morgen reich sein. Also ich habe nichts dagegen. Ja? Aber das darf nicht ein Maßstab für meinen Glauben sein. Es darf Reichtum oder Armut auf gar keine Weise meine Beziehung zu meinem Herrn und erlöse Jesus Christus beeinflussen. Auf gar keine Weise. Also dieser Maßstab, boah, das zählt, das muss sein und so, das kann den Glauben von vielen Menschen zerstören. Also diese weltliche Sicht. Ich bin der Fan von Evangelium und ich glaube, das Evangelium muss gleich sein in China, in Äthiopien, in Russland, überall auf der Erde, in Wohlstand, in Länder, die viel Wohlstand haben und auch in ärmeren Ländern. Was kann einer, der nach Wasser durstet oder kämpft oder mit $5 pro Tag auskommen muss, was will er da noch proklamieren? Herr, wo ist mein Cadillac? Ich bin ja doch Christ. Das funktioniert nicht. Nichts gegen Reichtum, nichts gegen Wohlstand. Aber das Evangelium muss überall gleich gepredigt sein und so wie sie ist, so wie es ist. So, so viel zu dieser Maßstäbe dieser Welt. Jesus hat auch gesagt, er gibt auch dieses Gleichnis von dem einen Bauer, wo sein Acker ganz viel produziert hat, ganz viel Ertrag gemacht hat oder gebracht hat. Und er sagt, boah, ich habe so viel Ernte, da reiße ich meine alte Scheune nieder und ich baue sie viel größer. Und Gott hat ihm gesagt, tu nach, heute Abend muss deine Seele zurückkehren. Alles, was du gesammelt hast, wer wird es haben? Du nicht? Was hat es dir gebracht? Das ist nicht, Jesus hat nichts gegen schöne Sachen und Wohlstand und so weiter. Aber es darf der Zustand deiner Seele und die Beziehung zum Herrn nicht beeinträchtigen. So, dann ich würde zu der nächsten Spalte gehen. Völlige Hingabe, Maßstäbe der Welt gilt nicht. Ein Christ, der sich voll hingegeben hat, der auch diese Maßstäbe und Werte dieser Welt ablehnt und sagt, nee, das brauche ich nicht. Und ein neues göttliches Denken hat. Also ich finde, das ist der Idealfall, wo dieser Mensch in seine Bestimmung oder seine Bestimmung auf jeden Fall entdecken wird und wo seine Bestimmung ihm geoffenbart wird. Genau. Dann, ich glaube, das ist der Schluss meiner Predigt. Der Mann im Spiegel. Ja, ich freue mich, wenn, also ich habe auf jeden Fall diese Gewohnheit, egal wer predigt, ich nehme es mir zu Herzen und dann stehe ich vor dem Spiegel. Da versuche ich zu reflektieren und da versuche ich anzuwenden von dem, was der Prediger gesagt hat. Und dann denke ich für mich selber, okay, vielleicht bist du auch dabei, vielleicht findest du diese Fragen gut. Okay, kenne ich meine Bestimmung oder meine Berufung? Du darfst ja auch deine Berufung nennen. Wenn nicht, warum? Also wirklich zu fragen, wenn ich meine Bestimmung nicht kenne, woran liegt es? Kann es sein, dass ich noch geteiltes Herzens bin, dass ich vielleicht noch ein zu vom Welt geprägtes Denken habe oder die Maßstäbe dieser Welt habe? Oder wenn ich meine Bestimmung kenne, dann lebe ich gemäß meiner Bestimmung und wenn nicht, warum? Und solche Antworten wie, ja, die anderen sind schuld, das gilt bei Gott nicht. Ich habe Menschen gesehen, die sehr wenig aus der Bibel bekommen haben. Und die haben gesagt, okay, wenn das so wahr ist, dann egal, ob der neben mir mich unterstützt oder nicht, egal, ob ich in Reichtum oder in Armut lebe, spielt keine Rolle. Ich werde diesen Herrn und diesem Gott werde ich folgen. Und ich werde auch meine Bestimmung erfüllen, wenn es für mich ganz klar ist. Die anderen sind schuld, ja, oh, mein Kind wurde nicht genug gefördert und mein Kind, gibt es Christen in China, die haben ein einziges Blatt aus der Bibel gelesen und geglaubt und die haben sich vollkommen Gott hingegeben. Wir haben unsere Bibel auf den Smartphones, wir haben 3, 5, 6, 7 Übersetzungen zu Hause, wir haben Royal Rangers, Kinderdienst, wir haben alles. Also man kann es einem Gym vergleichen, einer Sporthalle. Die Geräte sind gleich für alle. Einer übt und nimmt sich zu Herzen. Ich will mich fit halten. Und der nimmt wirklich jedes Gewicht, was er findet, jedes Gerät, was er findet, jede Möglichkeit, er nimmt es, probiert es und übt und bleibt dabei. Und andere, der ist da, oh, das Gerät gefällt mir nicht. Oh, naja, das gleiche Gym, der eine ist gut trainiert, kriegt Muckis, der andere bleibt. Das liegt nicht an dem Gym. Es liegt an deiner Haltung. Du kannst jedes Wort aus dem Mund des Gottes nehmen und kannst fruchtbar in deinem Leben machen. Also die anderen sind nicht schuld. Definitiv nicht. Gott sagt auch sogar den Heiden, die Gott nicht kennen und irgendwelche Götzen anbeten, der sagt, hey, sie haben den Himmel und die Himmelskörper und wenn sie genau überlegen, da können sie auf einen gewissen Erkenntnis und dann können sie irgendwann mal zu mir kommen, wenn sie wollen. Deshalb sind sie ohne Entschuldigung. Selbst die Heiden, die Gott nicht kennen, die sind ohne Schuld. Du, der du Gott kennst und hast alle möglichen Bibeln und alle möglichen Vorträge und schöne YouTube-Predigten und was auch immer, glaubst du, das zählt, dass die anderen schuld sind? Dass irgendwie, er hat mich böse angeguckt, er hat mich nicht anerkannt oder was auch immer. Das gilt nicht. So, auf jeden Fall bleibe ich bei diesem Gedanken und ich möchte euch ermutigen, dass jeder von euch an dieser Sache arbeitet. Wir wollen unsere Bestimmung entdecken oder wissen, je nachdem, wie Gott mit euch geht, und in eure Bestimmung leben. Wir dürfen uns pudelwohl fühlen wie die Biene auf diese eine Blüte, weil die Biene ist für die Blüte gemacht und die Blüte für die Biene. Und am Ende profitieren alle. Und ich beobachte im Sommer, meine Mutter hat vor dem Haus wirklich alle möglichen Blüten und Blumen und Pflanzen und so. Und ich beobachte, wie Hummeln und Bienen kommen und wirklich so, ich könnte fast deren Freude spüren, weil die sind dafür gemacht. Die leben ja in Bestimmung. Also ich wünsche mir für euch, für alle und für mich selbst, dass wir diese Freude leben dürfen und unsere Bestimmung zu leben. Und das wünsche ich mir für jeden von euch. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe keine Gefühle verletzt. Ihr wisst, wie es ist. Ich wünsche euch noch einen schönen, gesegneten Sonntag. Amen.